Ja, es ist einerseits schon eine riesige Verantwortung natürlich den Generationen vor mir gegenüber, auf alle Fälle, weil die den Betrieb doch sehr, sehr gut aufgebaut haben.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wirklich Mahlzeit. Wir sind in Radlbrunn. Conny, wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Wir sind beim Weingut Bröll, ein Betrieb, den es schon über 300 Jahre im Familienbesitz gibt. Auf rund 20 Hektar Rebfläche wächst Weißwein und Rotwein mit viel Respekt vor der Natur und dem Anspruch, Weine mit Charakter und Identität zu schaffen. Der Maxi Bröll, ein Jungwinzer, sitzt uns gegenüber, der Wort und Tat liebt, wenn es heißt Natur und Winzer ist gleich Wein. Wir sprechen über alten Weinbau, traditionelles Wissen, neue Methoden, was Qualität für ihn bedeutet und wie man Gästen mehr als guten Wein bietet, was das Weinviertler Lebensgefühl für Maxi bedeutet. Hallo Maxi, danke, dass wir da sind.
Hallo, freut mich sehr, dass wir heute diesen Podcast hier aufnehmen dürfen.
Die Corny ist zuständig für den Wein, die kennt ihr da aus. Ich bin der für die blöden Fragen. Bist verwandt mit unserem ehemaligen Landesvater, ja oder nein?
Ja, bin ich. Also das ist der Bruder vom Opa.
Okay, alles klar.
Die Verwandtschaft besteht.
Ja, ich meine, ich muss eine Lanze brechen und sagen, das waren noch richtige Politiker. Ja, die haben auch gesagt, was sie meinen. Genau. Aber die haben auch meistens das gemacht, was sie meinen.
Und auch sehr viel guten Wein getrunken. Also genau. Ich glaube, das gehört auch dazu.
Die Betonung liegt auf sehr guten Wein, dann, weil der ist dann aus der Verwandtschaft gekommen.
Genau, meistens schon. Ja.
Genau. Er hat sich schon ausgehend.
Ja, ich bin einmal des Öfteren über den Weg gelaufen und sein politischer Ziehvater, der Andreas Maurer, der ist der ehemalige Landeshauptmann gewesen, der ist ja aus Trautmannsdorf bei uns in der Nähe. Okay. Und da gab es ein Geburtstagsjubiläum und ich habe damals bin ich zuständig gewesen für die Technik und fürs Catering und für die Veranstaltung und da war er dort und da habe ich mir gedacht, okay, da er ein cooler Mensch, weil er der ist sehr geradlinig gewesen und genau. aber für jeden offen und zugänglich gewesen.
Ja, aber gut. Das zeichnet einem aus, ja. Absolut.
300 Jahre im Familienbesitz.
Ja.
Was bedeutet das für dich, beziehungsweise wie groß ist die Last auf den Schultern?
Ja, es ist einerseits schon eine riesige Verantwortung natürlich den Generationen vor mir gegenüber, auf alle Fälle, weil die den Betrieb doch sehr, sehr gut aufgebaut haben. Und ich glaube, das ist auch eine Seltenheit oder kommt nicht so oft vor, dass wirklich ein Familienbetrieb über 300 Jahre unter diesem Namen auch geführt wird. Aber andererseits eine riesige Ehre für mich, das weiterführen zu dürfen. Und ich finde das persönlich immer sehr, sehr cool. So traditionsreiche Betriebe sorgen, finde ich, immer für irrsinnig viel Emotionen. Ich kenne es ja vom Fußball, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Und da sorgen auch immer so Traditionsvereine für irrsinnige Emotionen. Wir haben sehr viele Anhänger, sehr viele Fans. Und das ist ja bei uns so ein sehr, sehr großer Kundenstock. Und dem ist man dann natürlich schon verpflichtet, diese gute Qualität weiterzuführen. Und das ist für mich der Anspruch.
20 Hektar, eine Menge, ne?
Ja, schon ganz schöne Größe.
Wird es nicht fad übers Jahr?
Wird nicht fad, nein, wir sind zu dritt. Also Mama, Papa und ich führen den Betrieb an fixen Beschäftigten am Ahr. Und natürlich je nach Saisonarbeitskräfte, das gehört auch dazu. Und ja, nein, das ist glaube ich, eine gute Größe, schön überschaubar, aber doch schon mit einem gewissen Arbeitsumfang, sagen wir es einmal so.
Geschwister gibt es, oder?
Geschwister gibt es, ja. Der Bruder studiert Marketing, also die Schwester studiert Marketing and Sales und der Bruder studiert Jus. Also eine gute Kombination, denke ich.
Kann man auch brauchen.
Genau, kann man beide ganz, ganz gut brauchen.
Okay. War es für dich immer klar, dass du einen Betrieb übernehmen wirst?
War für mich eigentlich schon immer klar. Es war schon so, dass ich bin also in die Volksschule gegangen, dann ins Gymnasium gewechselt und es war von Anfang an klar, dass ich nach Klosterneuburg einmal gehen will, in die Weinbauschule. Das war dann also, ich habe 2019 maturieren dürfen, habe dann 2023 im Frühjahr ein Auslandspraktikum gemacht in Südafrika, 3 Monate auf einem Betrieb im Keller gearbeitet während der Ernte. Und ja, es war eigentlich immer schon klar, dass ich den Betrieb einmal weiterführen will.
Cool.
Ja.
Was anders? Machen die viel anders?
Ja, es ist schon so, ist ganz interessant, weil ja natürlich die Erntentemperaturen da ganz anders sind, die Ernten bei bis zu 40 Grad. Mhm. Und das kann bei uns auch mal kommen, ja, Klimawandel gibt es. Und darum war das für mich ganz, ganz interessant zu sehen, wie die das handeln, wenn die Trauben wirklich sehr, sehr warm reinkriegen. Natürlich ganz, ganz wichtig, sofort runterkühlen. Technologisch sind sie eigentlich am Stand wie wir. Also die importieren ganz, ganz viel von Europa. Die Weinpressen zum Beispiel, wenn man jetzt denkt, arbeiten die zum Beispiel mit Europressen, haben die gearbeitet, also mit dieselben Pressen wie wir arbeiten. Und auch die Pumpen und von den die ganzen Häfen und von den ganzen Sachen sind sie eigentlich am Stand wie in Europa oder in Deutschland, Österreich. Also genau, war eigentlich ziemlich gleich, kann man sagen.
300 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ist das immer eine Familienlinie gewesen oder gibt es da so, wie es oft die Geschichte ergibt, dass da wohin hergeheiratet wird oder dass da irgendwie so getauscht und gemauschelt worden ist, oder war das immer die Familie?
Nein, es war immer wirklich die Familie Bröll und ich glaube, das ist auch wirklich eine Besonderheit, eine Kontinuität, die da drin ist in der Familienliga, und das ist einfach ganz, ganz was Schönes, denke ich.
Gut aufgeteilt, der eine macht den Wein, der andere geht in die Politik.
Genau, das war also, über zwei Generationen meinig, eigentlich, ne? So jetzt. Ja. Ja. Also beim Opa war das mit Erwin, dass der Opa einen Betrieb übernommen hat. Ja. Erwin ist in die Politik gegangen. Und bei meinem Vater, also Papa einen Betrieb übernommen, der Josef ist dann auch in die Politik gegangen und jetzt eben beim Fußball. Ja. Und jetzt auch ganz erfolgreich unterwegs sind wir mal dann.
Was ganz gut. Und gibt es sich auch auf, da die Geschwister quasi
noch. Genau, ja. Schauen wir, was die Geschwister machen. Ich glaube, Politik ist einmal dabei, kein Thema, aber ja.
Mal schauen, aber mit Jus ist man schon zumindest genau. In die Richtung vielleicht.
Schauen wir, was die Zukunft bringt.
Die Tatsache, dass es uns in das Weinviertel verschlagen hat, hat sich ja ergeben, dass er mit dir und mit Paul Zimmermann an einem Abend bei einer Veranstaltung im Brandlhof aufeinander getroffen bin. Und wir haben dann nachher dort Schlussdienst gehabt mit Boris Bukowski gemeinsam. Ja. Für die Korn und ich, wir haben so drüber gesprochen, Weinviertel ist für uns jetzt ein bisschen neu. Wir haben sehr viel im Mittelburgenland Zeit verbracht. Wir sind in der Steiermark oder mit steirischen Winzern Gespräche geführt. Was zeichnet für dich das Weinviertel aus? Also ich habe ja gesagt, in einer Dokumentation, da ist sehr viel Handel betrieben worden, Wein aus dem Weinviertel in die Großstadt gebracht worden. Dann hat es ein bisschen also eine Flaute unter Anführungszeichen gegeben und jetzt gibt es junge wilde Winzer, die da jetzt da die einzelnen Betriebe wieder vertreten.
Ja, ich glaube, das erste Mal, wie das Weinviertel wirklich an Marke dazu gewonnen hat oder wirklich sichtbar geworden ist für viele, viele Weinfreunde, war mit der Einführung des Weinviertel DRCs, was uns wirklich irrsinnig viel gebracht hat. Und ich glaube auch, dass man auf dieser Marke aufbauen sollte, das Weinviertel. Und da spielt natürlich der Grüne Veltliner eine ganz, ganz eine große Rolle, weil ich finde, dass in keinem anderen Weinbaugebiet in Österreich so viel Unterschiede bei den Grünen Veltlinern auch gibt, und ich glaube, auf dem sollte man aufbauen und auch dabei bleiben, dieses Marke weiterzuführen, und ich glaube, das macht uns ganz, ganz stark im Weinviertel. Und auch, finde ich, im Weinviertel gibt es sehr, sehr viele kleinere Winzer noch, Weinbaubetriebe, die sehr authentisch arbeiten, also wo die Leute wirklich aufs Weingut kommen können, durch den Keller geführt werden und da wirklich hautnah beim Weinmachen auch dabei sein können oder dürfen, und ich glaube, das macht in einer gewissen Art und Weise das Weinviertel sehr, sehr authentisch.
Das heißt, der Zugang ist jetzt, also ich weiß nicht, wie das jetzt quasi, dass euer Repertoire aufgestellt ist von den Weinen, jetzt Weiß-Rot oder sowas, aber...
Nein, es ist circa so, es ist 80% ist Weißwein, 20% Rotwein, also wir waren traditionell immer relativ viel Rotweinanteil für unsere Gegend da, bei unserem Betrieb, momentan sehr schwierig zu vermarkten natürlich, wie es überall ist, aber ganz klar, der Fokus liegt am Grüne Veltliner, wir bauen dann auch wirklich aus den einzelnen Lagen aus, also wir haben 5 verschiedene Lagen Grüne Veltliner, dann einen Ortswein Grüne Veltliner und da auch wirklich von leicht mit 12,0 Alkohol bis zu kräftig, 14,5 hat unsere Reserve Grüne Veltliner. Also das ist einfach, ich finde die Sorte irrsinnig cool, wenn man wirklich sehr, sehr unterschiedliche Weine damit produzieren kann.
Das hat der Vater schon so gemacht und da machst du quasi...
Genau, für den Vater war das ganz, ganz wichtig, ja. Der Grüne Veltliner eben, und ich glaube, das wird bei unserem Betrieb sicher nicht abkommen. Wir haben zwar die Farbtupfer dabei, wie Chardonnay, das ist auch ganz wichtig bei Grundsorten, dann eben Rotweine, aber wirklich das Hauptaugenmerk wird immer am Grünen Veltliner bleiben.
Magst du was verändern oder bleibt es mal so, wie es...
Ja, verändern, der Papa hat das wirklich schon sehr, sehr gut aufgebaut, glaube ich. Hat den Betrieb im Weinviertel und darüber hinaus sehr bekannt gemacht. Und ich glaube, auf der Qualitätsschiene einfach weiterfahren, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich immer auf die Vorrangen zurückgreifen ist ganz, ganz gut. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt daran denkt, wenn man einen neuen Weingarten aussetzt, wo setzt man wohin, welche Unterlage, welche Sorte dann auch. Aber ich glaube, dann sollte man schon die neuen Inputs von einem selber, was man gelernt hat in der Schule oder was man immer wieder auf Fachvorträgen hört, dann schon einbringen. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Also nicht irgendwie hängen bleiben bei einem, was einmal war, sondern auch in die Zukunft schauen. Und ja, genau.
Bei 300 Jahren gibt es den ein oder anderen älteren Weingarten auch. Wie schaut es da, wie alt ist der älteste zum Beispiel?
Ja, wir haben da zum Beispiel in der Rietsteiningen, das ist ein sehr schottriger Boden. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass da vielleicht alte Rehmer stehen, weil es einfach tiefer runterwurzeln und sie das Wasser von tief unten raufholen, die Nährstoffe. Und der ist so circa 40 Jahre alt. Also das ist unser ältester Weingarten.
Liegt alles im Weinviertel? Oder?
Liegt bei uns, ja. Wir haben 100%, also alle die 20 Hektar liegt alles in Radlbrunn, also alles im Umkreis von 2 Kilometern. Aber Die Besonderheit von uns als Weinbauortschaft ist vielleicht, dass wir sehr unterschiedliche Böden haben da. Ja. Also wenn ihr an die Riedlehlen denkt, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Lage für uns. Das ist wirklich ein tiefgründiger Lösslehmboden. Und ich schätze, 300 Meter Luftlinie davon entfernt ist die Riedsteiningen. Komplett anderer Charakter, wirklich Schotterboden. Sehr, sehr, also die Rebe blockt sich da und da entstehen natürlich ganz, ganz unterschiedliche grüne Weltlinien dann.
Jetzt hat die Korni ausgehend vom Frühsommer über den Hochsommer hinweg mich umerziehen wollen zum Rotwein und habe gesagt, den kann man auch gekühlt trinken und sonstiges. Und ich habe gesagt, das einzige Rote im Sommer ist für mich der Rosé gewesen. Jetzt haben wir uns da durchs Mittelburgenland gekostet und haben wir doch mit ein paar Ausreißer in der Steiermark haben wir eigentlich fast rot gekostet und mich lacht jetzt eine Hochflasche an, weil mir gefällt das ganz besonders gut, dass der grüne Veltliner in einer Hochflasche ist. Ja. Und den würde man gerne mal kosten, was du uns da mitgebracht hast.
Sehr gerne, ja. Ich habe da, wie gesagt, einen unserer wichtigsten grünen Veltliner mitgenommen. Das ist Weinviertel DRC aus der Riedsteiningen, Jahrgang 2024. Das Besondere an dem Wein ist, dass ich mit dem Jungwinzer des Jahres in Niederösterreich geworden bin. Er ist leider derzeit schon ausverkauft. Dankeschön, ja. Ich habe jetzt noch eine Flasche geöffnet. Hat 13 Alkohol, also schon eher ein kräftigerer grüner Veltliner, trotzdem noch im Klassikbereich. Wenn man da jetzt reinriecht, eine irrsinnige Mineralik vorhanden, eine irrsinnige Würze, also ganz, ganz typisch grüner Veltliner. Am Gaumen auch zieht sich das fort, irrsinnige Mineralik drinnen, dann am Abgang eine schöne reife Säure. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr authentischer Weinviertel-DRC, wie er eigentlich schmecken soll.
Dann probieren wir das.
Prost.
Prost. Prost. Die Dame. Prost.
Prost. Prost. Das ist immer für mich so lustig beim Nachhören vom Podcast, wenn man immer denkt, da kommt immer diese lange Pause, wenn wieder konzentriert
dabei sein. Das ist die kreative Stille.
Ich habe das jetzt unterbrochen, ich muss jetzt einmal kurz eine quageln und dann könnt ihr es was sagen, während ich rieche.
Ich bin ja schon jetzt da so geschult oder eingestellt auf dem Rotwein, deshalb ist das halt für mich ganz wieder neu, dass wir jetzt seinen Weiß probieren. Ich meine, wir haben schon hin und wieder einen Weißen auch gehabt, aber sehr bekömmlicher
grüner Veltliner.
Ja. Das Thema ist immer beim grüner Veltliner, das kann auch sehr laut, sagst du immer dazu, das kann auch sehr säuerlich sein, aber das ist bei dem nicht.
Ja. Ich finde den sehr salzig hinten.
Sehr. Das ist eben der Bodentyp, also das merkt man wirklich raus. Also dieser Schotterboden, das schmeckt man bei dem Veltliner irrsinnig schön. Und es ist auch für mich als Winzer ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen nicht nur einen guten Wein bietet, sondern die Region auch in einer gewissen Art und Weise erklärt. Und ich glaube, das kann man am besten mit den Weinen machen, mit den terroirbezogenen Weinen. Und darum ist für mich das Ziel als Kellermeister auch, wirklich das Terroir in den Weinen spürbar zu machen, ein Stück weit.
Ich finde, sehr harmonisch, weil er in der Nase genau das widerspiegelt, was du am Gaumen hast. Also du hast schon diese gute Frucht, aber ist keine laute Frucht. Ich werde mal wieder die Flasche beschreiben.
Genau, für diejenigen, die das Etikett jetzt nicht dann im Online-Shop genießen können, das erklären wir kurz.
Ein beiges Etikett mit Haberner Schrift, ganz groß Pröll drauf, grüner Veltliner Radlbrunn, Ried Steiningen, Weinviertel DRC und euer Wappen.
Genau.
Das erklärst du uns vielleicht kurz. Also es sind drei Schaufeln und 1705.
Genau, und im Hintergrund die Fasstaube.
Ja.
Die Fasstaube soll natürlich symbolisieren die Verbundenheit der ganzen Familie zum Weinbau. Die drei Schaufeln stehen für das Handwerk Wein. Für uns bleibt Wein immer Handwerk, ja, immer individuell, kann nie durch Maschinen ersetzt werden. Und die Jahreszahl 1705, natürlich das Gründungsdatum unseres Weinguts. Ja, haben wir heuer umgestellt, das Etikett auch, weil wir 320 Jahre Weingut Pröll heuer feiern. Und darum haben wir wirklich das Familienwappen in den Mittelpunkt gestellt. Mir gefällt das irrsinnig gut.
Ja, sehr schön.
Und so ein Wappen immer, ist immer was ganz was Prägendes.
Auf der Rückseite haben wir eigentlich das Stehen, was wir vorne stehen haben. Pröll Weingut Grüner Veltliner Radlbrunn 2024. Riedsteiningen, Weinviertel DRC, 13% Alkohol, dann die Kalorienwerte, die keiner braucht. Und die Kapselhülle Gold mit Weinviertel DRC drauf. Und oben natürlich die Banderole. Was mich gleich einmal dazu vielleicht führt, wie wichtig ist dir Weinviertel DRC oder die DRC-Bezeichnung?
Ganz, ganz wichtig. Also für mich ist Herkunft beim Wein immer was Entscheidendes. Und vor allem, ich finde, dass Weinviertel DRC als Marke sicher die verständlichste DRC-Marke in Österreich ist, weil Weinviertel DRC immer grüner Veltliner ist und immer frisch, pfeffrig, fruchtig ist. Und das macht uns als Weinviertel aus und ist, denke für die Leute, für die Kunden auch wirklich einfach zu verstehen. Und ich glaube, wir sollten wirklich im Weinviertel auch dabei bleiben, weil ich halte nichts davon, manche Weinbaugebiete, jede Sorte, THC, dann verschiedene Ortsweine, Lagenweine, Riedenweine. Es wird dann für die Leute auch oft gleich ein bisschen nicht mehr durchschaubar. Ja. Das finde ich ganz
was wichtig. Was man jetzt im Glas hat. Ich meine, das genau. ist, glaube ich, oft ja. gebietstechnischer so entstanden, weil es halt im Weinviertel halt immer schon viel genau. in Wettliner genau. halt quasi und gegeben hat. Und bei den anderen, wo halt viel verschiedene Rebsorten ausgepflanzt sind und dann vielleicht politisch auch irgendwie klar, das nicht, manchmal nicht klar. ganz einfach ist. Aber, nein, es ist aber du hast recht, das ist das, was in den Köpfen halt auch schon so lange ist, weil Weinviertel genau. DRC die ersten waren. Wenn das auf dem Etikett steht, weiß man, was man im Glasl hat.
Genau.
Oder das, haben wir wahrscheinlich.
Das ist ganz entscheidend, ja. finde ich.
Wie teilt ihr euch die Arbeit im Betrieb auf?
Ja, ich glaube, die Mama macht das Büro für Marketing, also ganz klassisch. Papa macht viel ausliefern, also wir sind wirklich viel in Österreich unterwegs, stellen alles persönlich zu, macht im Weingarten auch viel und der Keller gehört mir. Genau, also Kellermeister.
Gut der aufgeteilt.
Ja, genau.
Handlese, Maschinenlese,
da gibt es eigentlich keine Regel, es kommt sehr am Jahrgang drauf an. Ja. Es war so 2025 zum Beispiel jetzt, also der heurige Jahrgang, ein super schöner Jahrgang. Ja. Wir haben auch kühle Temperaturen gehabt, also wenn da wirklich was gefault war, haben wir das schön mit der Hand selektieren können. Ja. War heuer nicht so viel der Fall, aber wo es dann wirklich so war, haben wir das dann handgelesen, der Rest Maschinenlese. Aber in einem Jahrgang wie 2024, wie es doch eher wärmer war während der Lese, finde ich dann schon die Lesemaschine auch sehr, sehr praktisch, wenn man dann in der Nacht ernten kann und das Traummaterial bei sehr kühlen Temperaturen reinbringen kann in den Keller. Und das ist halt gerade beim Weißwein ist es schon ganz, ganz wichtig, dass man die Frucht erhalten kann, die feine Säure. Also ich finde, da gibt es keine Regel. Das sollte man wirklich individuell, je nach Jahrgang, dann entscheiden.
Wieder zurück zur Geschichte und Tradition. Natürlich sind da die Arbeitsabläufe und das, wie man es immer gemacht hat, da. Aber genau. dann bist du im Ausland und du ziehst halt auch ein paar Sachen.
Genau,
bist da zurückgekommen und hast zum Papa gesagt, du, aber da könnte man jetzt doch einmal ein bisschen probieren.
Klar, ja, ne, das ist genau darum, war ich dort. Ne, und es waren auch alles von den Dimensionen, das war alles viel, viel größer in Südafrika. Also die Betriebe sind viel, viel größer und da lernt man einfach auch einfach effizienteres Arbeiten natürlich. Ja. Und ja, ne, das war ganz, ganz spannend.
Habt ihr was umgesetzt auch von den Ideen?
Einstweilen noch nicht, ja. Aber ja, es wird jetzt sicher Schritt für Schritt. Also was sicher ganz interessant war, also in Südafrika wird fast jeder Weißwein ins Holz gelegt, ja, weil die Weine einfach so alkoholisch sind, also die haben 14 Alkohol aufwärts, die brauchen einfach eine Abpufferung am Gaumen dann und da ist das Holz einfach ganz, 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 ganz entscheidend. Und darum werden wir da sicher einen Fokus in Zukunft ein bisschen darauf legen, weil die Weine tendenziell sicher kräftiger werden durch die höhere Sonneneinstrahlung im Sommer. Und da werden wir sicher mehr im Weißweinbereich mit Holzausbau arbeiten in Zukunft.
Auf Instagram frage ich meine Winzer immer ganz gern diese Entweder-Oder-Frage.
Ja.
Lieber Traubenübernahme oder Flaschenfüllung?
Traubenübernahme, ganz klar. Okay. Also, ist einfach viel, viel spannender. Man kann wirklich was machen, man kann was beeinflussen. Beim Flaschenabfüllen geht es meistens nur darum, irgendwelche Fehler bei der Maschine zu beheben, wo irgendwas spießt.
Also,
das ist, genau, ja, das ist also auf alle Fälle Traubenverwaltung. Ja.
Erzähl uns ein bisschen von eurem Gebiet, da, von den Lagen und das Ganze. Wie teilt sich das auf? Was ist da wichtig? Klimatisch ist es halt sehr weitläufig. Aber,
ja. Es ist sehr weitläufig, ja. Wir sind im westlichen Weinviertel, wie gesagt, unweit des Mannhardsberges. Der prägt uns schon ganz, ganz stark, weil er im Sommer dafür sorgt, dass in der Nacht die Temperatur schon etwas kühler ist als in anderen Gebieten. Und dadurch haben wir immer tendenziell eine höhere Säure dann bei den Weinen als andere Gebiete, wenn ich mit Winzerkollegen rede. Und das wird sicher in Zukunft auch sicher ein Vorteil sein, weil wir die kühlen Nächte immer weniger werden. Und das, da haben wir in unserem Gebiet schon ein bisschen einen Vorteil. Die Schmieder, das ist ein kleiner Fluss, ja, sorgt dafür, dass die Temperaturen ein bisschen moderater sind. Ja. Dadurch haben wir weniger Spätfrostgefahr da bei uns in der Gegend. Und ja, das ist eigentlich, also wir sind schon eine sehr, sehr zukunftsfitte Region, würde ich sagen.
Bei euch jetzt bei den großen Repertoire, sage ich jetzt mal, an Weinen, die es jetzt gibt, schmeckt man dann auch wirklich immer, also du jetzt natürlich schon, aber die, ich sage jetzt der Endverbraucher, schmeckt der außer, was von welchem Gebietlage, sage ich jetzt mal, sein könnte?
Würde ich schon sagen, ja. Würde ich schon sagen, weil, wie gesagt, ich habe schon vorher kurz angesprochen, wir haben sehr, sehr viele Stammkunden, ja. Und die kennen einfach unsere Weintypen schon sehr, sehr gut. Und da hast du dann wirklich, also wir haben drei DRC-Sets, das ist Galgenberg, Lelien oder Steiningen. Mhm. Und die bestellen dann wirklich nur mehr, hey, ich mag den Galgenberg, den Lelien oder Steiningen, weil ich genau weiß, in welche Richtung der geht. Und das ist ja jedes Jahr so. Also das ist der Galgenberg, wenn ich es kurz erklären darf, Galgenberg ist ein Nordhang, eher ganz eine kühlere Lage, feine Exotik im Duft. Ja. Lelien ist dann der kräftige Löss-Lehmboden, Südhang, also schon auch in die exotische Richtung eher gehend, aber dann am Gaumen schon irrsinnig charaktervoll. Und dann haben wir eben den Steiningen, der dann ganz anders ist, Schotterboden, eher würzig, mineralisch. Also da merkt man schon wirklich schöne Unterschiede.
Finde ich sehr cool, weil das ja wirklich alles da rundherum liegt. Also das ist jetzt nicht irgendwo weit entfernt, sondern das sind ja kleine Parzellen.
Genau,
ja. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Radlbrunn ist, aber es ist relativ rasch, dass man von der Anfang der Ortstafel bis zum Ende der Ortstafel kommt.
Ich bin da kurz
durchgefahren. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt gibt. Und wenn man jetzt sagt, und jetzt hast du unterschiedliche Lagen, die sich dann so ausprägen, dass die Leute das dann halt auch quasi wirklich so verstehen und unterschiedliche Stilistik.
Sehr, sehr spannend.
Ja, toll.
Abgesehen vom Grüner Veltliner, was gibt es noch im Sortiment?
Ja, für mich, also ich trinke irrsinnig gern Burgundersorten, also vor allem Chardonnay. Und da haben wir auch zwei verschiedene Chardonnays im Sortiment, einen klassischen Chardonnay und dann einen Chardonnay Reserve, der ist im Holz, also teilweise im Barrique, aber auch teilweise klassisch ausgebaut. Das trinke ich irrsinnig gern und darum mache ich es auch sehr, sehr gern. Mit dem waren wir schon zweimal im Salon, also das war quasi mein erster Jahrgang war 2016, da war ich in der Schule, da habe ich dann das mit Holz ein bisschen angefangen und 2017 waren wir dann schon im Salon, das war eigentlich so mein erster größerer Erfolg. Und ja, das trinke ich auch sehr gern. Und dann haben wir aber sehr, sehr gute Rotweine. Ja. Da haben wir einen Antonia, das ist Cabernet Sauvignon Merlot, also wirklich Bordeaux Blend, 70% Cabernet, 30% Merlot, 18 Monate in der französischen Eiche. Da sind jetzt die Falstaff-Bewertungen gekommen, da haben 92 Punkte, also das ist, glaube ich, fürs Weinviertel schon ganz, ganz schön für den Rotwein. Dann haben wir eine Zweigelreserve, auch 92 Punkte. Und dann haben wir heuer das erste Mal einen Syrah ausgebaut, der hat 92 Punkte gekriegt. Also ich glaube, das ist ganz erfolgreich. Und eine gewisse Leidenschaft bei uns war immer da für den Rotwein. Also Papa schon, also hat irrsinnig gern gute Rotweine auch produziert. Und das werden wir weiterführen. Es ist zwar momentan ein bisschen Hänger drinnen beim Rotwein, aber ich glaube, das wird sich in Zukunft sicher auch wieder umstellen. Also es ist immer auf und ab. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen an die Zukunft denken und mal in 10, 20 Jahre vier denken. Und da wird sicher der Rotwein auch wieder kommen.
Ja, das ist immer meine Devise, nicht auf den ersten Zug aufspringen und dann gleich alles ausreißen und so und so, ja, und so, weil das hat es ja alles schon mal gegeben, ne? dass da Flächen groß gerodet wurden und das muss weg. Und dann hätte es eigentlich, dann hat man halt verpasst, dass man jetzt eine 65-jährige Rebanlage hat, weil die schon geschickt
ist. Also Weinbau ist immer was längerfristiges. Ja, genau. Man darf nie noch jeden Trend nachhupfen, weil da ist man immer Zweiter. Das funktioniert nicht.
Ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt 100 Hektar Rotwein und man muss jetzt dann überleben, dass man sich dann was anderes überlegen muss vielleicht, aber ja, komplett. Ja vielleicht nicht.
Komplett aufhören, wenn man mit Rotwein nie noch, das kann fallen.
Gäste, die zu euch kommen, melden sich die an? Gibt es fixe Zeiten, wann man vorbeikommen kann? Wie funktioniert das bei euch?
Grundsätzlich, der Abhofverkauf ist jeden Tag da. Also es ist immer grundsätzlich immer wie am Betrieb. Wir haben dann einmal im Monat, jeden ersten Samstag, unseren Open-House-Tag. Das haben wir wirklich so gemacht, dass da von 13 bis 18 Uhr die Leute zu uns aufs Weingut kommen können und können das komplette Sortiment durchkosten und dann ab Hof eben die Weine einkaufen. Und das ist wirklich ganz, ganz super, weil man findet eine super Kundenbindung einfach. Die Leute kommen, fühlen sich da wohl, verbringen einen Nachmittag am Weingut. Und das ist so ein bisschen ein Rundum-Paket. Ja. Die Familie quatscht mit an, dann kauft man seinen Wein und fährt wieder heim und hat gesagt, super, ein super Tagerl im Weinviertel in Radlbrunn beim Weingut Bröll, da kommen wir wieder. Und ich glaube, das ist schon auch in Zukunft ganz, ganz wichtig, der direkte Kundenkontakt. Das ist, was uns als Betrieber sehr, sehr wichtig ist. Und das, ja.
Wie schaut denn das eigentlich aus, wenn wir dann da bleiben wollen? Gibt es da?
Leider in der Ortschaft gibt es kein Gästezimmer, aber in den umliegenden Ortschaften gibt es schon was. Okay. Also da kann man dann immer was organisieren. Ja. Okay. Das ist kein Problem.
Ich kann da sagen, das funktioniert so, sie lassen die einfach allein im Keller stehen und so.
Genau.
Nehmt euch was für
und
tratzt
genau
das Licht an.
Genau. So in der Art.
Abgesehen vom Abhofverkauf, du hast gesagt, der Papa liefert sehr viel aus. Habt ihr Gastronomie-Kunden, Vinotheken, also alles direkt wahrscheinlich?
Alles direkt. Wir haben 30%, kann man circa sagen, Gastro, da vor allem in Wien sehr, sehr stark, ein bisschen Oberösterreich und 70% wirklich Privatkunden, die wir dann wirklich privat beliefern. Und das ist zwar oft mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden natürlich, aber es ist natürlich auch eine Risikostreuung. Gerade in Corona hat uns das, während Corona hat uns das schon sehr weitergeholfen, wenn wir da fast keine Umsatzeinbußen gehabt haben. Mhm. Ja.
Da wird auch wahrscheinlich Online-Shop dann.
Genau, Online-Shop haben wir eingeführt während Corona, wie viele andere Weingüter. Das rennt auch sehr, sehr gut. Ja, nein, wir sind sehr zufrieden.
Und Messen und sowas, da erzählt euch das dann auf oder macht das der Vater? Oder?
Das macht Messen, also in dem Sinn machen wir natürlich die Weinviertel-DRC-Präsentationen. Mhm. Heuer bei der Vivinum, ja, da gibt es ja das Jungwinzer-Mentoring-Programm, da bin ich heuer dabei. Und ja, schauen wir. Also das mach, zum Großteil mach's eigentlich jetzt schon die Messen. Genau.
Und taugt er.
Gefällt mir schon, ja, weil man einfach, wenn man die Weine präsentieren kann, wenn man sein eigenes Produkt präsentieren kann, was gibt es schöner? Also ich meine, das ist dann das, was dann wirklich Spaß macht an der ganzen Sache.
Veranstaltungen am Hof selbst bei euch, gibt es auch was? Macht ihr auch
da
was?
Ja, das war eben diese Open House-Tage und eins war halt, das war eine größere Geschichte, das war 2022, da haben wir unsere neue Kellerei damals eröffnet, da waren wirklich 400 Leute bei uns am Hof. Mhm. Mit Bundeskanzler damals, Karl Nehammer, der war Überraschungsgast, ja. Das war natürlich schon was.
Polizeischutz.
Ja, also ein volles Programm. Nein, das war schon natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und das werden wir, da werden wir sich sicher noch sehr, sehr lange dran erinnern.
Da hat er ja harte Zeit gehabt. 2022 hast du gesagt.
2022, das war ich nicht so einfach. Ja. Das stimmt.
Ja, aber auch da gehört der Wein dazu und hat ihm sicher auch schöne Momente.
Nein, er war sehr, sehr lang da und ich glaube, er hat sich gut erholen können. Genau.
Jetzt bist du prämierter Jungwinzer. Und hast natürlich einen direkten Zugang, und das ist noch nicht so lange her, das Heranwachsen praktisch bei dir. Das Trinkverhalten der Jugendlichen hat sich ein bisschen verändert. Was sind da deine Zugänge dazu? Wie ist da an jungen Menschen den Wein? Wie magst du den schmackhaft? Ich meine, bei euch wird es wahrscheinlich eh so sein, dass ihr es gegenseitig immer kostet und die Leute sind das gewohnt, aber es kommen ja doch andere Gäste auch.
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, das stellt sich jeder Winzer, stellt sich die Frage. Ich glaube, dass man den Wein einfach ein bisschen einfacher machen muss für die Leute. Ja. Also einfacher verständlich, würde ich sagen. Ja. Also nicht mit da jetzt da groß mit erster Lage immer dumm, dann mit Lagenweinen. Und ich glaube, einfach den Jugendlichen einfach einmal ein gutes Glas Wein hinstellen und sagen, probier das. Hey, das ist wirklich cool zum Trinken. Das passt überall dazu. Und man merkt jetzt schon tendenziell, momentan ist halt der Trend dazu, dass die Jugendlichen eher gern leichtere Weine trinken. Ja. Und das haben wir im Weinviertel wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und darum finde ich auch, oder sehe ich das Weinbaugebiet Weinviertel wirklich zukunftsfit.
Muss, so wie es jetzt ist, quasi.
Genau,
so wie also werbetechnisch, glaube ich, ganz werbetechnisch super unterwegs.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn, muss man sagen. Ja, die Werbespots im Fernsehen immer wieder. Also das ist schon ganz, ganz gut gemacht.
Und immer noch an jeden ein Begriff.
Genau. Und ich glaube, das darf man nicht verlieren. Ja. Mhm.
Klimatisch, was für Herausforderungen? Wir haben in einem Vorgespräch gehört, es hat einmal eine große Hagelsituation gegeben.
Genau, das war 2021, das war wirklich ganz, ganz heftig. Also da waren bei uns jetzt im Betrieb auch 5 Hektar komplett, also 99% Schäden, da war fast wirklich gar keine einzige Traube mehr drauf. Ist aber bei uns zum Glück eher eine Seltenheit, also wirklich große Hagelereignisse sind wahrscheinlich aufgrund der Schmieder, ja, aufgrund des Mannertsberges, wie wir vorher schon gesprochen haben, wirklich eine Seltenheit. Man merkt halt schon, es wird trockener bei uns, wir sind eher ein Trockengebiet. Und da muss man halt im Weingarten viel arbeiten. Ja. Da geht es um Begrünungsmanagement, Humusaufbau, ja, dass die Böden dann auch mehr Wasser speichern können. Aber das Glück, was wir da haben, ausgenommen die Rietsteiningen jetzt, wir haben sehr, sehr viele kräftige Löstlehmböden, die das Wasser gut speichern können. Und da sind wir auch in der Region, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt für das.
Ja, also ich glaube, mit den Blättern länger stehen lassen, mehr Schotten und solche Sachen.
Genau, das spielt natürlich dann alles mit. Also da muss man schon als Winzer ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben. Und genau, da darf man dann auch immer schauen, wie haben sie es vor 20 Jahren gemacht, weil das funktioniert einfach heute nicht mehr. Ja. Und da muss man dann einfach ein bisschen einfach zukunftsfit denken.
Wird da eigentlich bewässert oder so?
Bewässerung ist bei uns schwierig, aber das Grundwasser ziemlich, ziemlich tief ist, also bis zu 17 Meter. Ja, und das ist dann natürlich schon... Ja, schwierig, da einen Brunnen zu graben und ja, ist eher bei uns gar kein Thema da.
Das eigentlich. Heißt, das ist so, wie das Jahr halt ist.
Genau, ja, das ist dann wirklich, also die Weine sind dann wirklich jahrgangsspezifisch ganz, ganz
unterschiedlich. Eine kämpft ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Genau. Also der am Schotter tut sich dann vielleicht ein bisschen schwerer, wenn kein Wasser da ist.
Da ist dann natürlich die Unterlagenwahl auch oft ein Thema, ja. Verschiedene Unterlagen, unterschiedlich tief wurzeln und da muss man dann halt als Winzer ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie gesagt, beweisen.
Das machst du als du dann.
Genau, ja, das ist meine Aufgabe. Ja. Ja.
Ich habe schon gemerkt, never change a winning team. Grüne Veltliner, Chardonnay und solche Sachen. Aber gibt es irgendwas, was du denkst, das tät mir schon ratzen, was ich mal unbedingt probieren werde?
Also das ist jetzt ein bisschen weiter hergriffen. Ja. Ich habe in Südafrika irrsinnig gute Chenin Blanc getrunken. Ja. Die Sorten hat mich in Südafrika fasziniert. Das wäre vielleicht einmal so im Hintergedanken, wenn es mal passt, vielleicht ein bisschen was probieren. Das ist für mich schon eine Sorte, die sehr interessant ist, weil es ein bisschen mehr Säure hat als der Chardonnay, ähnlich wie der Chardonnay, aber wie gesagt, ein bisschen eine feinere Säure. Ja, das und Rotwein natürlich, da haben wir schon kurz angesprochen, haben wir jetzt einen Blaufränkisch ausgesetzt, also ein bisschen ins Mittelburgenland gegangen. Ja, und das, ich glaube, dass wir das mit den Sorten, da werden in Zukunft sicher bei uns auch Auspflanzungen von Sorten möglich sein, die vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gar nicht denkbar waren. Genau, das wird sicher in Zukunft eine Rolle spielen.
Wird dann umveredelt oder neue Flächen dazu? Oder
wir haben meistens jetzt da also die Weingärten einfach gerodet und wieder neu ausgesetzt. Ja. Aber das Umveredeln ist natürlich dann in Anbetracht der steigenden Trockenheit, wird das sicher auch vielleicht einmal ein Thema werden, glaube ich schon auch. Ja.
Wenn wir in 10 Jahren wiederkommen, was wird uns dann erwarten?
Gute Frage, ja, schau. Ja, ich möchte einfach den Betrieb dahingehend ausbauen, dass man das einfach als Top-Adresse Weinviertel kennt, für grüne Weltlinien natürlich, wie ich schon gesagt habe, aber auch mit zum Beispiel Rotweinen, wie ich zuvor schon angesprochen habe, und auch mit den Burgundersorten. Also wirklich ein Weingut, das dafür steht, Top-grüne Weltlinien zu haben mit ein paar Farbtupfer, Burgunder und Rotwein.
Der typische Bröllwein wäre grüner Veltliner?
Grüner Veltliner, ja.
Spezielle Lage, wo du jetzt sagen
darfst? Ja, Leland und Steiningen. Also das sind so unsere zwei grünen Veltliner, die ja sehr, sehr bekannt schon sind bei allen Leuten. Und das ist sicher...
Der immer herzackt wird dann.
Genau, das sind so die zwei Weine, die wir immer mit haben bei jeder Verkostung.
Das sind die Zugpferde quasi.
Genau, die müssen einfach mit, ja.
Wie schaut es dann mit der Zukunft aus? In den nächsten 300 Jahren ist da auch schon was gesichert, ist schon was in Aussicht.
Dann das kann man leider noch nicht so weit, möchte ich noch nicht wieder greifen.
Er ist selber noch so jung.
Ist ein bisschen schwer mit dem schon viel älter.
Aber natürlich, es wäre natürlich schön, wenn wir wieder 300 Jahre, wenn wir dann in 300 Jahren da sitzen würden und dann 600 Jahre Weingut Bröll, über 600 Jahre Weingut Bröll reden könnten. Das wäre natürlich schon was ganz was Schönes, ja.
Ich habe ja da immer wieder dazwischen reinprobiert und was mir jetzt, mir schmeckt der Wein sehr gut.
Danke.
Und aufgefallen ist, dass er auch Temperatur gut tut. Also der macht noch mehr auf, wenn der länger im Glas ist und ein bisschen wärmer wird, dann wird die Frucht ist dann noch deutlicher. Sehr schön.
Jetzt hast du mein Konzept praktisch durchschaut. Immer wenn du dann deine letzten 10 Fragen dann kostet und deshalb da lasse ich ihn so lange lasse ich ihn immer stehen und dann entfaltet er sich.
Ich habe jetzt geschwind noch einen Schluck genommen, damit es nicht schon trocken ist.
Genau.
Ja, ich würde sagen, ich starte die Überleitung zu deinem kleinen Verhör. Da ist so viel Tradition nämlich in dem Weingut, dass da merkt man vor dem Weg gehst du.
Nein, das ist mir sehr, sehr wichtig.
Das passt.
Für uns als Familie immer schon wichtig gewesen und ist ein bisschen ein Erfolgsrezept von uns, denke ich.
Ja, und das hast du eh, wenn sich eingesetzt, wenn es da keine Diskussionen gibt. Ne?
Ja.
Dann ist das auch vielleicht ein bisschen einfacher.
Genau.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Schwierig zum Sagen. Ich habe auch Schwachstellen, das sind Tomaten, also alle Tomatengerichte sind für mich eher schwierig zu essen.
Also auch Ketchup?
Das geht lustigerweise schon. Ja. Das schon, aber alles andere mit Paradeiser ist ganz, ganz schwierig.
Ja, aber das wird sicher einen Grund haben.
Ja.
Histamin oder so.
Ja, irgend sowas, genau. Ja. Nein, dann dürfte ja kein Rotwein, viele Rotweine vielleicht auch nicht trinken.
Ja. Aber, ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war...
Generell das Praktikum in Südafrika, weil ich einfach irrsinnig tolle Menschen getroffen habe, irrsinnig tolle Weine getrunken habe, gute Betriebe angeschaut habe und das war sicher sehr, sehr prägend für mich. Ja.
Warst du da alleinig?
Ich war oder? Da komplett alleinig. Ja. Ich war mit einer Praktikantin aus der USA. Mhm. Das war wirklich super. Aus Frankreich waren einige dort, aber deutschsprachig war ich ganz alleinig. Also das war natürlich für das Fach Englisch auch ganz, ganz wichtig. Und am Anfang war es natürlich schon ein bisschen mulmiges Gefühl, du musst im Flieger einsetzen und dann fliegst du nach Südafrika, kennst gar keinen dort. Aber nach einer Woche war das eigentlich alles vorbei. Ja.
Und ist das einfach, so einen Praktikumsplatz zu kriegen? Oder wie?
War relativ einfach. Ich habe da verschiedene Betriebe angeschrieben. Die haben wirklich, viele haben wirklich Praktikanten gesucht, auch eben aus Österreich. Und ja, dann haben wir, das ist eigentlich relativ per Mail gegangen und war relativ einfach.
Jetzt frage ich mich gerade, ob es das in Österreich eigentlich auch gibt, dass dafür aus dem Ausland herkommen und dann in Österreich Praktikum machen. Das
gibt es schon.
Gibt es schon, aber nicht in dem Ausmaß wie in Südafrika. Das war dann wirklich so ein Bubble, da hast du mit allen Praktikanten von den verschiedenen Betrieben getroffen, bist fortgegangen ein bisschen, hast Wein getrunken. Das war schon wirklich cool. Sehr, sehr lässig. Ja.
Ich hätte ja eigentlich, jetzt ist mir gerade so eingefallen, ja, wir hätten eine weitere Frage im Verhör. Der erste Weinmoment, der interessiert mich manchmal. Also ich weiß noch, ich habe bei der Oma beim Glasl beim Falschen getrunken.
Ja, das war das ähnlich auch.
Hat man nicht so geschmeckt, aber
das glaube ich,
hat sich bis jetzt geändert.
Ja. Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Da muss ich sagen, die Abschlussreise von Gustav Neiberg, da waren wir in Frankreich, ja. Da waren irrsinnig gute Betriebe dabei, aber es waren dann auch, wir haben wirklich Betriebe angeschaut, da war die Hygiene so mies und so miserabel. Und die Weine haben wir dann dementsprechend geschmeckt. Und da haben wir dann schon gedacht, wir sind eigentlich in Österreich schon gesegnet mit so vielen guten Winzer, mit so einer hohen Dichte an guten Weinen. Und das war eigentlich für mich so ein bisschen abschreckend, weil man immer sieht, Frankreich, so super Weinnation, so super Weinland. Aber das war dann eigentlich gar nicht so, wie wir dort waren. Also ich war da wenig begeistert, muss ich sagen.
Jetzt, glaube ich, eine aufgelegte Frage. Vielleicht könnte man so Wetten machen in Zukunft oder so. So wie beim Fußball.
Ein Rating.
Ja, wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, ja, wäre es.
Das ist natürlich jetzt wirklich aufgelegt wie Höfer. Ja, grüne Veltliner, ganz klar. Okay. Der perfekte Allrounder. Ja.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Ja, Ham and Eggs,
würde ich sagen. Eher sind oft dabei.
Eher sind oft dabei, ja. Die helfen wirklich. Das ist,
irgendwie geht's dann besser.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Boah, das ist jetzt wirklich...
Muss nicht mehr am Leben sein, sondern es kann auch jemand sein, der nicht mehr lebt.
Das ist jetzt sehr schwierig, weil grundsätzlich mit sehr vielen Personen, weil ich einfach das sehr cool finde, wenn man mit wem eine Flasche Wein trinkt, Gespräche führt. Aber ich habe ja schon gesagt vorher, ganz kurz am Anfang, ich bin Fußballfan, davor Austria Wien, und ich finde den Herbert Prohaska irgendwie eine ganz interessante Persönlichkeit, weil er so erfolgreich war als Fußballer und trotzdem so geerdet geblieben ist. Also zumindest wenn man einem zuhört. Ja. Und ja, mit dem ein bisschen zu philosophieren. Und ich glaube, er kennt sich beim Wein auch ganz gut aus. Das hat mir schon mal gefallen.
Ja. Ja. Wir nehmen heute am 27.11. auf, und vorigen Sonntag war der Gerhard Amminger aus Horichon, und der hat das auch gesagt.
Echt?
Ja, der hat auch gesagt, der Herbert Prohaska, weil der macht einen sehr soliden Eindruck und ist ein belesener Mensch und trinkt auch gern Wein.
Ja, genau. Ich glaube, mit dem kann man schon
vielleicht,
gut.
Vielleicht trifft man ihn. Das wäre, ja gut, für Sekt Austria dann wahrscheinlich nicht der nächste Botschafter, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob er so gern Sekt trinkt. Ich weiß nicht, ob es das beim Wein vielleicht braucht.
Ich glaube, er hat sowas schon mal gemacht.
Schon irgendein Botschafter für den österreichischen Wein?
Ich glaube, er hat das schon mal gemacht. Ja.
Gut, mein peinlichster Restaurantmoment war?
Boah, da tut mir jetzt ganz schwer.
Als der Paradeissauce serviert haben.
Genau. Und das irgendwie essen musste, ja.
Oder irgendeine Fusionsküche, wo die Tomate dann weiß war. Oder
genau,
so.
Ja, irgend sowas, ja. Aber so richtig peinlichen Moment hat es eigentlich noch nicht gegeben, könnte ich mir jetzt nicht erinnern. Ja. Ja.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ja, kulinarische Sünde. Ich esse sehr gern scharf und tue mir oft daheim dann auch überall fast an der Tabasco so drüber, also oder Chili, oder und da sagen alle oft, hey, also wirklich zu Gerichten, was gar nicht dazu passt, aber ja, das ist was, was ich einfach gern habe.
Das ist nur bei den Verkostungen, darf man das nicht.
Genau, bei den Verkostungen wäre sehr schlecht.
Aber ich finde, dass der Tabasco viele Scharfesser, die mögen den Tabasco wegen dieser Essignote nicht, die dann eher Chili und so.
Nein, ich mag das schon sehr, ich mag den Geschmack einfach, ich weiß, das ist zwar ein bisschen verpönt vielleicht, aber...
Man schmeckt.
Genau,
Genau. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Boah, dann wird es auch sehr schwierig. Hoffentlich haben wir einen sehr guten. Aber ich wäre sicher, weil der erste Jahrgang, den ich wirklich selber vinifiziert habe, war 2019 eben, wie ich heimgekommen bin von der Schule. Und vielleicht dann in 10 Jahren, und zwar 2019, einen gut gereiften, kräftigen Rotwein vielleicht. Das wäre schon.
Blaufränkisch, hast du gesagt.
Nein, Blaufränkisch haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben.
Aber in 10 Jahren geht es
ja aus. In 10 Jahren geht es ja dann aus, ja, genau. Oder genau, sowas.
Den Blend, den Cabernet Merlot, das ist sehr Langstreckenläufer
dann sowas. Das wäre sicher ganz, ganz cool.
Ja, und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Das wird hoffentlich noch dauern. da würde ich sagen, da trinke ich einen Sekt, weil dann stoße ich hoffentlich auf das Erreichte, was ich in meinem Leben erreicht habe, nochmal an und kann zurückblicken und sagen, hey, es war eigentlich eine coole Zeit.
Sehr philosophisch.
Ja.
Maxi, ich darf mich bedanken, wir dürfen uns bedanken, dass eigentlich gemeinsam mit Paul wir das initiiert haben, dass wir heute da sein dürfen. Wir werden den Wein in den Shownotes verlinken und auch euer Weingut, den Online-Shop.
Wir trinken jetzt aus.
Wir werden ihn jetzt genüsslich austrinken, also das Glas zumindest, ja. Sonst können wir nicht mehr weiter Gespräche führen. Danke auf jeden Fall und wir freuen uns, wenn wir wieder ins Weinviertel zurückkommen. Danke
an alle. Hat mich auch sehr gefreut. Danke.
Danke. Danke
und Prost.
Mahlzeit. Prost. Mahlzeit.
Prost. So. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.